Das hier ist eine der zwei geborgenen Kanonen von Bord der Queen Anne's Revenge. Sie ist immer noch geladen und wiegt um die 60 Kilo. Sie war vorne auf dem Schiff, um beim Manövrieren auf andere Schiffe schießen zu können.
Geladene Kanonen bereit zum Abschuss und dann leider im Meer versunken mitsamt dem Schiff, auf dem sie standen. Die Queen Anne's Revenge war übrigens kein Kriegsschiff. Es wurde befehligt vom berühmtesten Piraten der Karibik, Edward Teach, genannt Blackbeard. Mit seiner Geschichte lernen wir heute auch noch mehr von der Ostküste der USA kennen. Philadelphia, North Carolina und die Appalachen, das sind unsere Ziele heute an der East Coast. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Die erste Musik kommt natürlich aus den USA und stimmt uns schon mal ein. Auf der anderen Seite des Atlantiks gilt genauso wie hier Listen to the Radio. So heißt der Song von Molly Tuttle. Sie hat in Boston Musik studiert, aber ihre Musik, die klingt nach Süden, Bluegrass. Hier ist Molly Tuttle mit einer Aussage, die ich nur unterschreiben kann. Listen to the Radio.
I am leaving Mississippi. These Delta towns wear satin gowns in the high beam frame. Loretta Lynn guides my hand through the radio. Where would I be in times like these without the songs Loretta wrote? When you can't find a friend, you still got the radio. When you can't find a friend, you still got the radio. The radio. Listen to the radio. Listen to the radio, the radio.
An der Ostküste der USA hat die weiße und dann auch die schwarze Geschichte Amerikas begonnen. Erst kamen die weißen Kolonialisten und Siedler, dann ganz bald die schwarzen Sklaven eingeschleppt aus Westafrika. Es ist ein bisschen absurd, dass Philadelphia, die für US-Verhältnisse alte Stadt an der Ostküste, durchgehend als Wiege Amerikas bezeichnet wird. Schließlich waren die indianischen Ureinwohner schon viele Jahrtausende vorher da. Aber es stimmt, für die Gründung der Vereinigten Staaten ist Philadelphia von allergrößter Bedeutung. Hier wurde Weltgeschichte geschrieben. Hier wurden die USA erfunden, hier wurde die US-Verfassung geschrieben, 2 Jahre vor der Französischen Revolution, was auf unserem Kontinent gerne mal übersehen wird. Michael Marek war in Philadelphia unterwegs, der Stadt mit dem vielleicht größten Lokalpatriotismus der USA.
Schon beim Schlendern durch die Straßen spürt man, Philadelphia ist eine Stadt der Kontraste. Auf der einen Seite glitzernde Wolkenkratzer aus Stahl und Glas mit dem neuen architektonischen Wahrzeichen, dem knapp 350 Meter hohen Comcast Technology Center aus der Architekturfabrik des Briten Norman Foster. 1,5 Milliarden US-Dollar soll er gekostet haben und gleich nebenan schmale Gassen mit Kopfsteinpflaster, viele alte Fabrikgebäude und Wohnhäuser aus rotem Backstein. Die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte. Vor allem im historischen Distrikt Philadelphias gibt es überall Schilder, die auf die Orte der kolonialen Vergangenheit der Vereinigten Staaten hinweisen. Die Wiege der Nation, hier in der Ostküstenmetropole liege sie, sagt auch Michael Staehler.
As a legal and political entity, the United States was born in Philadelphia. The Constitution was created here, the Declaration of Independence.
Als rechtliche und politische Einheit wurden die Vereinigten Staaten in Philadelphia geboren, erklärt mir der Stadtführer, Schauspieler und Historiker. Der junge Mann erzählt, dass die Verfassung in Philadelphia entstanden sei, ebenso wurde hier die Unabhängigkeitserklärung verfasst. Philadelphia war die erste Hauptstadt der Vereinigten Staaten und viele Jahre lang nach London die zweitgrößte Stadt im britischen Empire.
So the point is that Philadelphia has always been this magnet of history.
Philly, wie die Stadt von ihren Einwohnern liebevoll genannt wird, hat ein eigenes Gesicht. Es gibt nicht nur die typischen US-amerikanischen Kaufhausketten, sondern auch hübsche Boutiquen, Restaurants, sogar Tante-Emma-Läden und Eckbistros. Philadelphia ist eine Stadt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. »1682 gründete William Penn die Stadt. Religionsfreiheit war grundlegend. Immigranten aus vielen europäischen Ländern kamen hierher. Penn, der englische Quäker, war ein frommer Mann, ein Gelehrter und Friedensmensch. Deswegen setzte er den Namen der neuen Stadt aus zwei griechischen Wörtern zusammen, Philia und Adelphos, Liebe und Bruder.« Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe.
So Philadelphia grew into the largest city in the American colonies, and that is why our founding fathers decided it would be the perfect place to declare their independence in 1776.
Philadelphia sei die größte Stadt in den amerikanischen Kolonien gewesen, erklärt Michael Staehler. Deshalb hielten die Gründerväter Philadelphia für den perfekten Ort, um hier 1776 die Unabhängigkeit von England zu erklären. Das machte Philadelphia für ein paar Monate zur ersten Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Danach hätte man sie verlegen müssen, weil die Briten in Philadelphia einmarschierten. Heute ist Philadelphia die sechstgrößte Stadt in den USA. Aus dem Aufbegehren gegen eine als ungerecht empfundene Besteuerung und eine despotische Regierung in England wuchs der Entschluss, etwas Neues zu wagen, die Bande mit dem Mutterland zu kappen und sich auf ein kühnes Experiment einzulassen, eine föderale Republik in einem Zeitalter gekrönter Autokraten zu gründen.
This right behind me is the President's House.
Hinter uns befinde sich das ehemalige Haus des Präsidenten. Dies sei der Vorgänger des Weißen Hauses gewesen, in dem George Washington und John Adams während ihrer Amtszeit als Präsidenten der Vereinigten Staaten gelebt hätten. Vielleicht würde ich denken, das solle ein Haus sein, da stehe ja fast gar nichts mehr. Und wirklich, das Präsidentenhaus sei alles andere als erhalten. Was noch schlimmer und kein Scherz sei, man habe das Haus von George Washington abgerissen und an die Stelle eine öffentliche Toilette gebaut.
They literally knocked down George Washington's house and put up a toilet.
Hier im Umkreis weniger Häuserblocks zeigt Staehler eine ganze Reihe historischer Bauten. Zum Beispiel das Betsy Ross Haus, ein kleines Museum über jene Frau, die angeblich die erste amerikanische Flagge entworfen hat. Die 1891 eröffnete Börse, die Carpenter Hall, in der sich 1774 der erste Kontinentalkongress fand, zu Beginn des Freiheitskampfes der damaligen britischen Kolonien. Gleich dahinter eines der wichtigsten Denkmäler der Stadt. Gewidmet sei es 9 versklavten Afrikanerinnen und Afrikanern, die hier gelebt hätten und die für George Washington Zwangsarbeit leisten mussten. Eine von ihnen sei Honna Judge gewesen, so etwas wie eine Volksheldin in Philadelphia. Sie entkam im Alter von etwa 20 Jahren ihrem Peiniger und sie sei die einzige versklavte Person gewesen, die je aus dem Haus des Präsidenten fliehen konnte. In New Hampshire habe sie den Rest ihres Lebens als freie Frau verbracht, hatte Kinder und Enkelkinder und konnte in den 1840er Jahren ihre Geschichte über abolitionistische Zeitungen weiterverbreiten. George Washington war keine Ausnahme, sagt Stella. Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und eben George Washington. 12 von 18 US-Präsidenten zwischen 1789 und 1877 waren Sklavenhalter. Damals war die Sklaverei eine Institution, ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit, in dem man Menschen wie Eigentum besaß und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückte. Ein System, das Menschen wie George Washington rechtfertigten, obwohl sie wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war. Wie aber konnte man in der Unabhängigkeitserklärung von Life, Liberty and the Pursuit of Happiness sprechen, von Leben, Freiheit und Glückseligkeit als Ideale des neuen Staatswesens, wenn rund ein Viertel der Bevölkerung als Sklaven gehalten wurde, fragt auch Michael Staehler und verweist darauf, heute seien etwa 44% der Bevölkerung von Philadelphia Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Sie lebten überproportional in Armut, hätten geringere Bildungschancen und schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Außerdem kämpften einige Stadtviertel in Philadelphia, in denen überwiegend Schwarze leben, mit höheren Kriminalitätsraten, ergänzt Sean Kelly. Kelly ist Direktor des Eastern State Penitentiary. Das Gefängnis galt als Meisterwerk moderner Architektur. Heute ist der Hochsicherheitsknast eines der meistbesuchten Museen in Philadelphia. Kalter Wind weht durch den riesigen Gebäudekomplex, der von außen wie eine uneinnehmbare Burg erscheint. Die rechteckige Form, die zahlreichen Wachtürme, Zinnen und Spitzbögen verleihen dem ehemaligen Zuchthaus eine fast schon mittelalterliche Ästhetik. Allein die massiven grauen Außenmauern haben eine Länge von knapp einem Kilometer. 1829 wurde die Anstalt eröffnet, seit ihrer Schließung im Jahr 1971 nur spärlich restauriert. Die meisten Innenwände sind feucht, teils mit Schimmel überzogen, ebenso die etwa 6 Quadratmeter großen Zellen, alle ohne Tageslicht. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft. Wenn man sich alte Fotos anschaue und die Listen der Inhaftierten, vor allem im 20. Jahrhundert, dann, so Kelly, sind es überwiegend Schwarze, die in diesem Gefängnis untergebracht wurden. Das spiegele all die US-amerikanischen Probleme der Armut wider, der mangelnden Bildungschancen der schwarzen Bevölkerung und der Rassendiskriminierung. Heute liegt Philadelphia beim Thema Gewalt und Drogen mit ganz vorne in den USA, vor allem seit der Covid-19-Pandemie. Schießereien, Drogenkriminalität, täglich mindestens ein Mordopfer. Die Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Die Folgen kann man in der Kriminalstatistik nachlesen. Junge schwarze Männer sind, was Schusswaffengewalt angeht, sowohl unter den Tätern als auch unter den Opfern die mit Abstand größte Gruppe. Es gibt zu viele Waffen, auch und gerade in Philadelphia. Da erscheint die Liberty Bell wie ein wegweisendes Symbol aus der Vergangenheit. Die Freiheitsglocke am zentralen Independence-Platz gilt als das Zeichen schlechthin für die amerikanische Revolution, die während der ersten Verlesung der Unabhängigkeitserklärung geläutet wurde, sagt Michael Staehler.
This bell has been used as this quintessential symbol.
Die Freiheitsglocke sei immer als das Symbol der Menschenrechte schlechthin verwendet worden. Nelson Mandela, der Dalai Lama, Martin Luther King Jr., all diese großen historischen Persönlichkeiten, die für Bürger und Menschenrechte kämpften, hätten diese Glocke besucht und neben ihr Reden gehalten. Ihr geschichtlicher Nachhall sei bis heute nicht verstummt.
You'll be following me. We will be going through the arch. To the left, up the steps.
Weiter geht es zur Independence Hall, gleich nebenan. Seit 1979 ist sie UNESCO-Welterbestätte. An genau diesem Ort begann die Geschichte der USA, als sich die späteren Gründerväter zusammenfanden, um über die Abspaltung von Großbritannien zu beraten. Anschauen kann man das Innere der Independence Hall nur auf einer Gruppenführung. Dann erklären die Park Ranger stimmgewaltig, dass Philadelphia zwischen 1777 und 1778 in britischer Hand war und in dieser Zeit die Independence Hall auch als Kriegsgefängnis genutzt wurde.
Right behind us, this is the one, the only Independence Hall, in my personal opinion, the most important building in American history.
Direkt hinter uns befände sich die Independence Hall. Nach Stählers Meinung sei sie das wichtigste Gebäude der amerikanischen Geschichte. Das Gebäude sei zu 70-90% original erhalten. Drinnen befände sich ein Stuhl, das einzige erhaltene Möbelstück. US-Präsident George Washington habe ihn benutzt. Dieser Stuhl besitze oben eine kleine Halbsonne als Symbol für die Zukunft. Das sei auch Benjamin Franklin aufgefallen, einem der amerikanischen Gründerväter, aber er habe nicht erkennen können, ob die Sonne auf- oder untergegangen sei. Franklin habe sich gefragt, auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten, ging ihre Sonne auf oder unter?
Was it rising or setting?
Hier in Philly schlägt nicht das politische Herz der USA, wohl aber das historische. Aber werden die USA den Idealen ihrer Gründer heute noch gerecht? Fragt Michael Staller, der Tourguide, Schauspieler und Historiker, am Ende der gemeinsamen Tour und hat als Antwort gleich eine Anekdote parat. Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, hätte sich, wenn er hätte wählen müssen, zwischen einer Regierung ohne Presse und einer Presse ohne Regierung für Letzteres entschieden.
So viel USA steckt in dieser einen Stadt, Philadelphia, an der Ostküste, ziemlich genau auf halber Strecke zwischen New York und Washington. Hier kommt eines der spannendsten Hip-Hop-Projekte überhaupt. Aus Philadelphia kommen The Roots, 1987, gegründet von zwei Freunden an der High School for Creative and Performing Arts. Und genau das haben die beiden verwirklicht. Questlove und Black Thought sind ihre Künstlernamen, heute legendär in der Hip-Hop-Welt. Hier sind The Roots zusammen mit Joanna Newsom, die nicht nur Folksängerin ist, sondern auch Harfenistin. Ride On, The Roots featuring Joanna Newsom. Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Die Ostküste der USA, die besteht zunächst mal, Überraschung, aus Küste. Aus einer sehr langen Küste mit vorgelagerten Inseln und Flussmündungen von der kanadischen Grenze bis nach Miami. Wer es genau wissen will, das Ende der Keys, das heißt Key West, und da ist die Ostküste dann wirklich zu Ende. Hinter der Küste ist es erstmal lange flach. Dann kommt eine Mittelgebirgskette parallel zur Küste, die Appalachen. Diese Bergkette ist so lang wie die US-amerikanische Ostküste, also sehr lang. Und dort in den Bergen gibt es einen noch viel längeren Wanderweg. Stolze 3500 Kilometer ist der Appalachian Trail lang, angeblich der längste Wanderweg der Welt. Die Gipfel sind so zwischen 800 und maximal 1200 Metern hoch, also klettern muss man da eher nicht. Für Susi Weichselbaumer und ihre drei Kinder hat dieser Wanderweg eine ganz besondere Bedeutung. Während Corona sind sie den Weg nämlich virtuell entlang gewandert. Ein echter Schritt hier war dann ein theoretischer Schritt weiter in der Wander-App auf dem Handy. Und ich habe schon eine Ahnung, welche Art des Wanderns aufregender ist.
The log has rolled a little bit, so.
Unverschämtheit.
Let me do it by myself for a minute. Okay. Okay, and you pull slowly back and forth, back and forth.
Langsam vor und zurück. Würde ich das empfehlen, würde meine 7-jährige Tochter Wally wild weitersägen. Jetzt folgt sie konzentriert den Anweisungen von Ranger Jim Pettig. Die 5-jährige Schwester Maxi steht am Bock gegenüber und führt entschlossen mit Wally die 2 Meter lange Säge. Der Baumstamm, den Jim aufgelegt hat, ist dick wie ein Oberschenkel.
Es ist ein bisschen anstrengend, macht aber auch Spaß. Also man darf jetzt zum Beispiel nicht die ganze Zeit immer das wieder raus und rein tun. Man muss in einem Zug machen.
Der 1,5-jährige Bruder Quirin hüpft in gebührendem Abstand um die Mädchen herum und klatscht in die Hände. Die erste kreisrunde Scheibe fällt.
Yay!
An der Schnittkante glitzert das Holz feucht. Es duftet nach Harz.
They did a good job. They're strong.
Once again?
Können wir nochmal?
You want another one? Yes, okay.
Juhu!
Der Ranger mit dem grauen Raspelhaar krempelt die Ärmel seines Outdoor-Shirts hoch, schiebt den Baumstamm auf dem Bock ein Stück weiter und sägt die nächste Kerbe vor. Die Mädels übernehmen.
1, 2. 1, 2.
Das ist also das echte Abenteuer Appalachian Trail. Es geht los in Jims gepflegtem Garten in einer Reihenhaussiedlung, wenig außerhalb von Washington D.C. Ich bin froh, die Kinder lachen und toben zu sehen. Schließlich soll das der Abschluss unseres Corona-Zeit-Durchhalteprojektes werden. 1 Jahr lang hatten Wally, Maxi, Quirin und ich daheim in München übers Handy Schritte gezählt. Die App The Conqueror zeigte die erlaufenen Kilometer auf einer Karte an. Unser Avatar, ein Fähnchen mit Familienfoto, rückte langsam, aber stetig voran. 3500 Kilometer virtuell von Georgia bis Maine. Einmal komplett den legendären Appalachian Trail, den längsten reinen Wanderweg der Welt. Angelegt ab den 1920er Jahren und bis heute unterhalten von freiwilligen Naturschützern. Vom App-Betreiber gab es am Ende eine Medaille per Päckchenpost nach München. Die steckt noch unangetastet im Gepäck. Wir wollen sie auf dem realen Trail gemeinsam auspacken. Der Lohn für unser Familien-Corona-Durchhalteprojekt. Für die Reiseplanung hatte ich eine der Nichtregierungsorganisationen angeschrieben, die sich um bestimmte Abschnitte des Trails kümmern. Welche Einstiegsrouten sind gut machbar für sehr junge Leute? Der Potomac Appalachian Trail Club, eine NGO mit Sitz in Washington, verwies mich an Jim. Er war früher Soldat, dann ranghoher Mitarbeiter im US-Verteidigungsministerium und arbeitet jetzt in Rente als ehrenamtlicher Ranger. Nun sitzen wir in seinem Garten.
It's gonna take me a minute, because I'm gonna have to go make some kindling wood.
Oh wei! Der muss ein paar Späne machen, damit es läuft.
Darf ich schauen?
Nach dem Baumstammsägen ist Feuermachen dran. Jim holt mit meinen Mädels hinterm Schuppen Holz für Späne. Ehe er eine Trailroute für uns vorschlägt, will er erstmal in einer Art spaßigen Bootcamp im Garten sehen, was tourtechnisch zu uns passt. Beim Zeltaufbau neben der Terrasse sind Wally 7 und Maxi 5 Jahre alt fit. Rucksäcke und Schlafsäcke organisieren sie aus dem Keller.
Oh, oh. Mama, ich hab eine Axt dabei.
Mama, ich hab eine Axt dabei.
Mama, ich hab eine Axt dabei.
Trotzdem bin ich gerührt. Die virtuelle Tour, die so oft Anker war im Lockdown, wird zu einer echten. Wir sitzen im Washingtoner Garten, über uns donnern die Hubschrauber der Highway-Polizei. Ranger Jim erklärt uns bei Burgern und Marshmallows, was sein Job ist.
I maintain hiking trails. I always tell people I dig holes.
Ich sorge dafür, dass die Wanderwege in Schuss sind. Ich sage immer, ich grabe Löcher und schiebe Steine. Aber ich gebe auch Kettensägenkurse für die Leute vom National Park Service. Ich habe 6 Mitarbeitende. Die sind von April bis Oktober auf unserem Trail-Abschnitt in Maryland unterwegs. Diese sogenannten Ridge Runner sammeln Müll, melden, wenn ein umgestürzter Baum den Weg versperrt oder leisten erste Hilfe. Die haben gut zu tun.
Auch ein bisschen Ridge Runner sein. Gleich am kommenden Wochenende. Darauf freuen sich die Mädels. Holz gesägt, Feuer gemacht, Zelt aufgebaut. Sie haben das Bootcamp bestanden. Und der Plan für unseren ersten Bergtag steht auch schon.
Wir werden ganz raufgehen auf den Annapolis Rock. Dort ist die Aussicht spektakulär. Die Strecke ist insgesamt etwa 7 Kilometer lang. Das schaffen die Kinder leicht.
Prima. Wir sind noch keinen Meter auf dem echten Appalachian Trail gewesen, aber es fühlt sich bereits jetzt an wie der perfekte Urlaub. Das ändert sich rapide, als wir 2 Tage später aufbrechen. Von Washington D.C. aus geht die Fahrt eine gute Stunde in den Nachbarstaat Maryland. Das Navi im Auto führt uns allerdings nicht zum Parkplatz für den Weg auf den Annapolis Rock, sondern in eine Annapolis Rock Road auf der anderen Seite des Berges. Ein Umweg von 1 Stunde. An der Tankstelle werden die Kinder langsam ungeduldig.
Nein, ich will nicht rein. Mein Gott, werfen wir nicht ab, was es gibt. Mama,
ja. Können
wir nicht gleich zum McDonald's fahren?
Nöp, wir wandern. Außerdem sind wir sofort da. Das ist eine Lüge, aber das schlechte Gewissen darüber hält sich in Grenzen. Ist eh alles Drama.
Ich kann mich nicht abschneiden. Ich bin in der Hölle gelandet. Hilfe! Ich kann mich nicht abschneiden.
Zum Glück wartet in der Hölle Jim. Er hat seine Kollegin Cassie mitgebracht, die sich als Ridge Runnerin auch um diesen Wegabschnitt zum Annapolis Rock kümmert. Beide haben die Trekkingrucksäcke aufgesetzt, die Wanderstöcke parat und die Ranger-Cappies in die Stirn gezogen. Meine Mädels müssen nach der langen Autofahrt erst noch in aller Akribie geeignete Klobäume rund um den Parkplatz aussuchen. Wenigstens der Einjährige sitzt schon mal vergnügt in der Kraxe auf meinem Rücken. Endlich geht es los in den Mischwald. Die Bäume stehen nicht sehr eng. Von oben dringen wärmende Sonnenstrahlen durch die Blätter. Aus dem trockenen Laub vom letzten Jahr ragen Farne. Bergblumen mit gelben Köpfchen, blauen Blüten und rosa Kelchen bilden meterlange Inseln. Cassie nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche am Gürtel und zeigt uns ihren Arbeitsplatz.
Viele Teile des Appalachian Trail sind felsig und rutschig. Man muss die ganze Zeit Acht geben, wohin man tritt. Hier ist es super einfach im Vergleich. Auf anderen Streckenabschnitten gibt es riesige Steinbrocken, über die man auf allen Vieren klettern muss. Und man denkt, hey, haben sich die Leute, die den Weg angelegt haben, das als Schikane ausgedacht?
Okay, it's pretty flat from here on.
Bei uns ist der Weg 1,5 Meter breit. Es geht mal flach, mal etwas steiler dahin. Keine Äste liegen quer, kein Geröll stört. Es sieht aufgeräumt aus. Das sei schließlich Job der Ranger, sagt Jim, und nennt als erste Aufgabe für meine Kinder, darauf achten, ob was den Weg versperrt und ob da Müll rumliegt. Cassie kennt das.
Klopapier, Flaschen, Plastikverpackungen von Müsliriegeln. Naja. Und der Wald ist das Klo der Wanderer. Trotzdem darf man sein Geschäft nicht einfach so da liegen lassen, sondern man muss es 15 cm tief vergraben. Viele machen das nicht.
Beim Thema Klobäume werden die Kinder hellhörig. Wer sich mit sowas auskennt, weiß alles. Von jetzt an bleiben sie an Cassies Seite und lassen mich sämtliche Toilettenregeln des Waldes übersetzen. Die Tattoos und Piercings der jungen Frau müssen diskutiert werden. Warum Cassie ein halbes Jahr gebraucht hat, um den ganzen Trail in einem Rutsch abzulaufen, interessiert sie. Warum sie anschließend hier arbeiten wollte, was man da macht, Als Rangerin hilft die junge Frau den Wanderern, räumt die Wege frei, sieht an den ausgewiesenen Campingplätzen nach dem Rechten, packt beim Zeltaufbau mit an oder tritt Feuerstellen aus, die Camper vergessen haben. Finanziert wird der Job vom amerikanischen National Park Service. Und Tipps für meine Mädels hat sie auch.
Man nimmt nur mit, was man zum Überleben braucht. Essen, Zelt, Wasser, Schlafsack, wenig Wechselwäsche. Irgendwann stinken eh alle. Manche stecken ein Buch ein. Das ist ein Pfund Ballast. Für was? Naja, wenn man zu müde ist, Feuerholz zu sammeln, kann man es verbrennen.
Wir wandern und wir kraxeln immer munter den Berg, immer munter den Berg wieder hinauf.
Wir sind im Flow. Das Trailfieber hat uns. In echt. An die Handy-App mit dem Avatar habe ich auf der Tour heute noch keine Sekunde gedacht.
Ich weiß nicht, kann man mal fragen.
Da hinten sind Zelte. Warum die da campen? Keine Ahnung. Wir fragen. Inzwischen spüre ich diesen Appalachian Trail Spirit. Empfinde mich als zugehörig. Wandern schafft Gemeinschaft. Und gibt Gesprächsstoff.
We're like setting up to leave. We've been camping around for 5 days.
Different places. Die drei Teenager in den knallbunten Outdoor-Jacken bauen gerade ihr Kugelzelt ab. 5 Tage waren sie im Wald auf dem Trail unterwegs, erzählen sie. Jetzt geht es heim in die Zivilisation, zu Smartphone und WLAN. Gut 40 Kilometer haben sie insgesamt geschafft. Sonja ist die Mutter eines der Mädchen. Wir reden über Kinder, die Welt an sich und wie klein sie ist.
So, where in Germany are you from?
From Munich.
Gosh, I met someone else on the trail who was from Munich.
Da ist es wieder. Dieses Gefühl aus dem Bootcamp im Garten. Ich muss als Mama mal nichts tun, außer rumstehen und ratschen. Der Appalachian Trail entschleunigt. Jeder findet wen oder was für sich. Quirin in der Kraxe schaut selbstzufrieden durch die Gegend. Wally erkundet mit Ranger Jim Kratzspuren von Schwarzbären an Baumstämmen.
This was done by a bear.
Was ist?
They use their claws to break the logs apart and eat the insects inside.
Maxi sucht mit Rangerin Cassie neue Wege.
Das sind Blaustiefel.
Nach 2 oder 3 Stunden, die Zeit spielt keine Rolle mehr, sind wir am Ziel, der Annapolis Rock. Die Klippe ragt 518 Meter über den Abgrund. Vor uns unendliche Weite. Sanfte Hügel, ausgedehnte Wiesen, sehr weit hinten vielleicht eine Stadt. Das Cumberland Valley mit dem Greenbrier National Park. Wir sind da. Erhaben. Eigentlich.
Mami.
Sind die Sandwiches, also das Brot getoastet? Das labbrige Brot, das schmeckt einem nicht, wenn es nur so mit so Butter und Salami ist und total labbrig.
Gipfelmam wühlt die Boxen mit den getoasteten Broten aus dem Rucksack. Dabei fällt mir das Päckchen mit der Medaille in die Hände. Vor lauter echtem Abenteuer hatte ich das glatt vergessen. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben ein ganzes Pandemiejahr auf einer App Schritte gesammelt für diesen Trail, um ihn wenigstens virtuell zu laufen. Wir sind 2 Jahre lang keinen Tag im Urlaub gewesen. Und jetzt sitzen wir echt am Annapolis Rock und essen Toast.
Wir packen jetzt die Medaille aus.
Wally schnappt sich das Päckchen. Da ist furchtbar viel Folie drum. Schließlich kommt ein breites blau-grünes Band zum Vorschein. Daran hängt die handtellergroße Medaille.
Cool.
Und ist cool, oder?
Da sind blaue Berge drauf und ja. Hinten eine Schneetratze.
Yay.
Kann ich jetzt auch mal umhaben, Wally?
Ja.
Wir haben es geschafft.
Gut.
Nächstes gewonnen.
Gewonnen und angekommen. Wir 4. Und Rentner Jim, jetzt Ranger, der morgen mit 30 Freiwilligen auf einem anderen Teil des Trails umgestürzte Bäume beseitigen wird. Ridgerunnerin Cassie verabschiedet sich. Sie will noch einen Campingplatz abgehen und dann ihr eigenes Zelt für die Nacht aufbauen. Das möchten wir auch als nächstes machen in diesen Ferien. Auf dem Appalachian Trail übernachten. mehr Strecke ablaufen. Nicht virtuell und zur Pandemieüberbrückung, sondern real. Mit Natur und Menschen. Und mit viel Essen.
Mami, hier sind nur die Kekse.
Wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Süden. Die nächste Musik klingt schon sehr danach, obwohl sie in Kanada gemacht wird. The Dead South machen Folk mit massivem Bluegrass-Einschlag. Das Banjo darf auf keinen Fall fehlen. Der Süden ist längst nicht so tot, wie der Bandname es behauptet. Hier sind The Dead South und Yours to Keep. Der Text ist übrigens ziemlich unerfreulich. Da ist irgendwas schiefgegangen und eine Schlägerei war auch im Spiel.
Walking tipsy, briskly from the scene of the crash. It failed to get a high, you said it would not last. You broke a few hearts, a couple promises too. Left arm, left leg, your eye sockets blew up. Will the throbbing in your head ever stop? The taste of blood in case some blood, it aches on the top. You'll take a seven, and a seven once more. Take it down, await the town, and break on the floor. You won't make it, take it, you cannot sleep. Living day to day, it shakes you. They struck you deep. You're a blatant stranger, changer into your deceased. This is yours now, your pain to keep.
Bayern 2, die Radioreisen. Die Ostküste der USA ist heute unser Ziel und jetzt nehmen wir das nochmal richtig wörtlich mit der Küste. Dass sie sehr lang ist, das erschließt sich von selbst. Aber dass es da ganz außerordentlich versteckte Stellen geben kann, obwohl es doch keine wilden Felsen und keine steilen Fjorde gibt, das ist weniger naheliegend. Vor der Küste von North Carolina zum Beispiel, da liegen die Outer Banks, ein schmaler, 280 Kilometer langer Inselstreifen, der nur an wenigen Stellen eine Durchfahrt erlaubt vom Atlantik Richtung Festland. Den richtigen muss man also erstmal finden und dann an der Küste die Flussmündung des Palmico. Dort geht es quasi flussaufwärts und schließlich rechts einen anderen kleinen Zulauf erwischen und da liegt dann das Örtchen Bath. Sehr versteckt. Und genau deshalb der richtige Ort für Piraten im 18. Jahrhundert. Einer der berühmtesten überhaupt, das war Captain Blackbeard. Von dieser historischen Figur steckt einiges im Blockbuster Fluch der Karibik. Helmut Stapel und Nicole Schulze-Eisen waren auf Piratenspuren unterwegs in North Carolina. Und wir werden sehen, wie beim Fluch der Karibik geht da manchmal nicht alles mit rechten Dingen zu.
Come on down and play some pirates putt-putt. We have the likes of Blackbeard and Bonnie and the Queen Anne's Revenge. All for the low, low price of free. We have children's clubs and adult clubs. Come on down and play some pirates putt-putt.
Keine Frage, wer das 275-Seelenstädtchen Bath an der Küste von North Carolina besucht, der trifft unweigerlich auf Piraten. In diesem Fall ist es Taylor Whitley. Er hilft als Freiwilliger im Piratenkostüm beim Blackbeard-Fest und erzählt, dass dieser legendäre Pirat seit 300 Jahren eng mit dem beschaulichen Bath verknüpft ist.
This was really where he decided to make his home after he spent all his years pirating. And so when he decided to just kind of settle down, he got his king's pardon.
Bath war also der Altersruhesitz des Freibeuters. Doch bis heute ist nicht genau geklärt, wer Blackbeard, der Schrecken der Karibik, wirklich war. In Bath kümmert sich Chris Umfleet um die Geschichte des Städtchens, das mit dem Gründungsjahr 1705 die erste Siedlung in North Carolina war. Immerhin gibt es eine Theorie zur Identität von Blackbeard.
Wir wissen, dass sein Edward Teach Mitglied der englischen Marine war. Er wurde unehrenhaft im Frühjahr 1715 entlassen. Nur 4 Monate später erscheint Blackbeard zum ersten Mal in der Karibik und startet seine Schreckensherrschaft bis hier hoch zur Ostküste. Im Mai 1718 hat er sich in Bath zur Ruhe gesetzt.
Was aber nur ein paar Monate dauerte. Denn es zog den Piraten Blackbeard mit seiner Mannschaft wieder raus auf See. Ein großer Fehler. Sein Schiff, die Queen Anne's Revenge, wurde von den Engländern in eine Falle gelockt und versenkt. Erst im Jahr 1996 haben Schatzsucher das Wrack vor der Küste von North Carolina entdeckt. Seitdem wird es Stück für Stück geborgen. In Bath präsentiert Chris Amfleet im Gemeindehaus voller Stolz die Blackbeard-Ausstellung. Und ein wirkliches Ausnahmeexponat.
Das hier ist eine der zwei geborgenen Kanonen von Bord der Queen Anne's Revenge. Sie ist immer noch geladen und wiegt um die 60 Kilo. Sie war vorne auf dem Schiff, um beim Manövrieren auf andere Schiffe schießen zu können.
Wenn auch das Flaggschiff des Piraten längst versunken ist und er selbst nach der Schlacht geköpft wurde, in Bath geht er in dunklen Sturmnächten immer noch um. Als Geist, das sogenannte Teach Light, erzählt Chris Amfleet.
Teach's Light ist ein blaues Licht, das hier bei Sturm über die Bucht wandert. Die Leute sagen, es ist Blackbeard, der nach seinem Schatz sucht.
Und nicht nur das. Es soll sogar nur sein abgetrennter Kopf sein, der über das Wasser schwebt. Dass die Erscheinung existiert, steht für Chris Amfleet außer Frage.
Ich habe es noch nicht gesehen, aber die Mehrheit der Leute hier in Bath haben das Licht gesehen, als Kinder oder Erwachsene. Es gibt keine Erklärung dafür. Es waren schon Wissenschaftler hier und auch Geisterjäger. Keiner weiß, woher das Licht kommt, aber es zeigt sich und Leute haben auch schon Fotos davon gemacht.
Tatsächlich könnten diese Leute auch Fotos von echten Piraten machen, zumindest den Nachkommen. Sie leben nur 80 Meilen entfernt von Bath auf Ocracoke Island, der Insel, wo Blackbeard stets sein Schiff versteckte und Unterschlupf fand. Vom Küstenort Swan Quarter aus braucht die Fähre knapp 2 Stunden für die Überfahrt.
In der Hafenkneipe treffen wir einen echten Nachfahren von Piraten, Philip Howard, mit seinen freundlichen Augen hinter der runden Nickelbrille. Schütterem grauem Haar, verschmitztem Lächeln und rotem Shirt sieht er aber mehr aus wie der friedliche Nachbar von nebenan. Sein Vorfahre, William Howard, war Blackbeards Quartiersmeister auf dem Piratenschiff. Die Familie Howard lebt schon seit 1759 auf Ocracoke Island. Dass wir ihn heutzutage überhaupt auf der Insel treffen, ist ein Glücksfall der Geschichte, sagt Philip Howard, während er sich ein Bier bestellt.
The reason that we're here on Ocracoke is that William Howard, Amy and my ancestor, who was Blackbeard's quartermaster, was not actually on the ship at all when Blackbeard was killed here at Ocracoke because he was captured in Virginia in the summer of 1718.
Und am Tag vor seiner Hinrichtung freigelassen, weil der König ihn begnadigte. 40 Jahre später kaufte William Howard die gesamte Insel Ocracoke. Nur 2 Monate danach verkaufte er eine Hälfte wieder. Die Gerüchte, dass er wusste, wo Blackbeard seinen Schatz vergraben hatte, halten sich bis heute. Auch Chip Stevens ist ein Nachfahre der Piraten. Er betreibt das Hotel Blackbeard's Lodge auf Ocracoke und führt Besucher gern an die Bucht Springer's Point, wo der berüchtigte Pirat von den Engländern auf dem Wasser überwältigt wurde.
So those merchant sloops started to move toward up the inlet.
Die beiden Handelsschiffe taten so, als ob sie aufs Meer raus wollten. Auf Höhe von Blackbeards Schiff aber drehten sie bei und hatten Soldaten an Bord. Da wusste Blackbeard, dass er um sein Leben kämpfen musste.
Chip Stevens ist sich sicher, dass auch er Piratenblut in seinen Adern hat.
Oh, absolutely. I've always been one trying to see what's around the next corner.
Absolut, ich wollte die ganze Welt sehen. Ich war in Europa, Japan und Kanada. Aber letztlich bin ich doch wieder hier gelandet. Denn Leute wie mich, die zieht es nach Ocracoke.
Ocracoke's a place people like me seem to end up.
Auf der langgestreckten Insel mit den endlos weiten Stränden leben nur 948 Menschen. Die meisten davon sind Nachfahren des Piraten William Howard. So wundert es nicht, dass viele Familien sogar eigene Friedhöfe haben, hinter deren windschiefen Grabsteinen das ewige Meer rauscht. Dass Kapitän Blackbeard ausgerechnet hier sein unrühmliches Ende gefunden hat, wirkt bis heute nach, sagt Amy Howard. Sie betreibt einen kleinen Laden auf der Insel. Ihr Freund Roy jedenfalls geht nicht mehr zur Bucht Springers Point, seit ihn dort ein mysteriöser Mann bis ans Wasser zum Ruderboot verfolgt hat. Er kam über den Strand und stapfte bis zu den Hüften ins Wasser. Dann hat diese Gestalt sich vor den Augen von Roy aufgelöst. Er hat sich in eine Art Nebel verwandelt, der über das Wasser waberte und verschwand. Das war das letzte Mal, dass Roy nach Sonnenuntergang am Springer's Point war.
So haben die Südstaaten der Ostküste in den USA viel Geschichte und damit viele Geschichten. Einiges davon ist untrennbar mit Piraten verbunden. Die Freibeuter haben sogar die Vorlage für Bücher gegeben, die Geschichte geschrieben haben. Robert Louis Stevenson hat die Inspiration für seinen Roman Die Schatzinsel in einer Hafenkneipe in Savannah, Georgia gefunden. Die Taverne aus dem Jahr 1734 steht heute noch. Der bezeichnende Name Pirate's House. Durch einen Tunnel sind hier regelmäßig Gäste von Piraten entführt und zur Arbeit auf den Schiffen gezwungen worden. Das sogenannte Shanghaien, erklärt Tresenkraft Bloody Mary im Pirate's House.
Durch den Tunnel wurde eigentlich Rum vom Hafen in die Kneipe gebracht. Doch dann verschwanden Seemänner und die Polizei hat die Spur bis hierher verfolgt. Im Jahr 1818 kam ein Polizist für Ermittlungen. Er hatte ein paar Drinks und ist 2 Tage später auf einem Schiff wieder aufgewacht. Er hat 2 Jahre zurück nach Savannah gebraucht, aber dann hat er die Taverne komplett geschlossen.
Savannah ist eine alte Stadt und pflegt diese Tradition auch. Gegründet 1733 hat sie den amerikanischen Bürgerkrieg fast unbeschadet überstanden. Die historische Altstadt mit ihren viktorianischen Villen, den flechtenbehangenen Bäumen und den malerischen Plätzen steht für Südstaaten Flair pur und bietet nicht nur den sichtbaren Einwohnern ein schönes Zuhause. Savannah gilt offiziell als die Stadt mit den meisten Geistererscheinungen in den USA. Ryan Dunn führt Besucher bei Dunkelheit durch die Gassen und über Friedhöfe. Erzählt Geschichten rund um die Geisterwelt in Savannah. Er weiß, warum es quer durch die Stadt spukt.
Wir hatten 3 schwere Gelbfieberepidemien. Wir hatten 3 schwere Feuersbrünste. Wir waren auch eine große Sklavenstadt. Und viele sind in den Häusern gestorben. Der gesamte historische Distrikt steht auf 5 Friedhöfen. Dort liegen geschätzt 14.000 Menschen begraben unter unseren Straßen. Ich glaube, dass die meisten davon nicht begeistert sind, dass wir ihre Gräber ausradiert haben.
Die knapp 140.000 Einwohner von Savannah sind es dementsprechend gewohnt, dass ihnen nicht ganz alltägliche Dinge passieren. Kathy Singleton arbeitet an der Rezeption im Planters Inn Hotel in der Altstadt.
Ich war im Keller und die Fahrstuhltür ging auf. Es war aber niemand drin. Oder an der Wand hinter einem verdreht sich ein Bild. Damit wollen die Geister nur sagen, hey, ich bin da, es ist nichts Schlimmes.
Selbst die Geschäfte gehen auf die Geisterwelt ein. So wie ein Supermarkt gleich um die Ecke, erzählt Kathy.
Everyone who's from here knows, you can't go anywhere down here without.
Man kann in Savannah nirgendwo hingehen, ohne dass es spukt. Das ist unser Alltag. Im CVS-Markt hier um die Ecke sind zum Beispiel nachts während der langen Öffnungszeiten immer die Sachen aus den Regalen geflogen. Jetzt schließen sie deshalb als einziger CVS in Savannah früher. Darüber denken wir gar nicht nach.
So wie die Geister aus vergangenen Zeiten stammen, sind auch die Piraten an der Ostküste der USA längst Geschichte. Aber trotzdem ist beides immer noch präsent. Das Zimmer 606 im Planters Inn zum Beispiel wird nur auf eigenen Wunsch an Gäste vermietet, weil dort Mutter und Tochter spuken sollen. Beide hier gestorben, als das Haus noch ein Krankenhaus war. Und dass irgendetwas dran sein muss an all den Geistergeschichten, haben am Ende sogar wir geglaubt. nach unserer Nacht in einer alten Villa aus viktorianischer Zeit in Savannah. So schön Himmelbetten auch sind, die vier Eckpfeiler eignen sich offenbar hervorragend, um mitten in der Nacht ordentlich daran zu rütteln, wodurch wir sofort senkrecht im Bett standen. Nur war nach dem blitzartigen Anschalten der Nachttischlampe niemand im Zimmer zu sehen. Humor haben die Geister an der Ostküste der USA also offensichtlich. Man muss sich nur darauf einlassen.
Hier ist Musik von einem, der nach den Geistern der Vergangenheit sucht. Jake Blount hat sich schon im Studium mit der ganz frühen Musik der Afroamerikaner beschäftigt und er macht sie selbst. Das Banjo gehört dazu und Geschichten aus alten Zeiten. Hier straft Gott gleich einen habgierigen Mann, der dachte, sein vieles Geld mache ihn selbst zu einem. Jake Blount aus Washington und The Man Was Burning.
People in the land of Georgia, little they cared about God. When the news got in the land, that man was burning on the log. That man was counting his money, yeah, he was grinning mighty broad. He held a greenback dollar aloft, said, "This money gonna make me a god." I'll tell you about the man was burning. Way down yonder in the land of Georgia, yes, a man was burning for blaspheming the name of God. People in the land of Georgia, prudent would not stay, and so they sent for a saw just to try to get him away. And when that saw did come, he began to saw in that log.
Aus dem heißen, schwülen Süden der USA und von den Geistern, die dort nicht zur Ruhe kommen, kehren wir jetzt wieder zurück nach Hause, wo Gespenster domestiziert sind und heutzutage weitgehend in alten Burgen und Schlössern spuken. Wir sind also in Sicherheit. Wer aus dieser komfortablen Situation heraus trotzdem Spannendes erleben will, der Radioreisen-Podcast bietet Ausflüge aller Art in die ganze Welt und man muss nicht mal das Haus verlassen dafür. Der Radioreisen-Podcast ist rund um die Uhr verfügbar, egal wann, egal wo. Einfach in der ARD-Audiothek nach den Radioreisen suchen und los geht's. Ich gehe jetzt auch los, weg vom Mikrofon, da war in der letzten Stunde Bärbel Wossack.